Dann kommen wir zum nächsten Referenten, und zwar die Nationalsozialistische Wiener Medizinische Gesellschaft und die Wiener Klinische Wochenschrift zwischen 1938 und 1945. Und ich bitte Herrn Dr. Florian Wolf mit seinen Ausführungen zu beginnen. Danke.
Danke sehr. Lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen. Man muss es erlebt haben, wie gerade in diesem Saal, gemeint ist der Festsaal im Billroth-Haus, das jüdische Element sich immer mehr und mehr vordrängte und schließlich alles andere zu ersticken drohte. Ich beschäftige mich zwar schon seit einiger Zeit mit dieser Thematik, dennoch, wenn ich ein Zitat wie dieses, welches in der NS-Zeit in der Wiener Klinischen Wochenschrift veröffentlicht wurde, lese, wird mir noch immer unwohl, und ich nehme an, Ihnen geht es genauso. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Vizerektorin, Frau Gesundheitsstadträtin außer Dienst, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen heute folgendes Referat, folgendes Thema präsentieren: die Nationalsozialistische Wiener Medizinische Gesellschaft und die Wiener Klinische Wochenschrift zwischen 1938 und 1945. Zuoberst ein kurzer Überblick, was ich Ihnen in den nächsten 20 Minuten präsentieren darf. Zuerst werde ich kurz eingehen auf die Wiener Medizinische Gesellschaft als Nachfolgeorganisation der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Anschließend gehe ich ein auf die Verbindung der Wiener Medizinischen Gesellschaft mit der Wiener Klinischen Wochenschrift und die, Zitat, notorisch bekannten Persönlichkeiten, wie sie Wilfried Trummel in der Erstauseinandersetzung mit diesem Thema 1996 beschrieben hat, also mit jenen Persönlichkeiten, die einerseits sehr eng verbunden waren mit der Wiener Medizinischen Gesellschaft und andererseits stark auffielen durch ihre NS-Ideologisierung in Form von Artikeln etc. in der Wiener Klinischen Wochenschrift. Und anschließend gewissermaßen gehe ich in medias res und auszugsweise stelle dar die Ausformungen dieser Ideologisierung gemäß NS-Leitlinien in der Wiener Klinischen Wochenschrift. Zuerst ein ganz kurzer Überblick über das Ende der Gesellschaft der Ärzte und den Beginn der Wiener Medizinischen Gesellschaft 38-39. Im März haben wir die letzte Sitzung der Gesellschaft. Kurze Zeit später im gleichen Monat Rücktritt des letzten Präsidenten Anton von Eiselsberg. Dann im Oktober schließlich die Löschung der Gesellschaft der Ärzte und Anfang Februar 39 schließlich die Gründung der Wiener Medizinischen Gesellschaft. Wenn wir uns ansehen, die handelnden, die führenden Persönlichkeiten beider Organisationen, einerseits Wiener Klinische Gesellschaft der Ärzte und Wiener Medizinische Gesellschaft, so sehen wir einerseits letzter Präsident gewählt, Anton von Eiselsberg, dem gegenüber der Obmann der neuen Gesellschaft, der nicht gewählt wurde, sondern ernannt wurde von Reichsärzteführer Leonhard Conti. Und wenn wir uns die weiteren Mitglieder jeweils anschauen, des einerseits Präsidiums, andererseits das quasi Äquivalenz, das da nicht nur Präsidium heißt, sondern Vorstand bei der Wiener Medizinischen Gesellschaft, so sehen wir einerseits Julius Wagner von Jaurek, der also Ehrenpräsident der Gesellschaft der Ärzte war und auch Verwaltungsratsmitglied, in der neuen Gesellschaft nicht im Vorstand war, aber als erstes Mitglied gilt. Bezüglich der persönlichen, der individuellen Überschneidungen, welche Personen also in maßgeblicher Position in der alten Gesellschaft der Ärzte und dann in der neuen Wiener Medizinischen Gesellschaft tätig waren, so kann man feststellen, dass von insgesamt 15 Vorstandsmitgliedern 9 bereits Mitglieder der Gesellschaft der Ärzte waren und 6 komplett neu von extern hinzugekommen sind. Bemerkenswerterweise einer dieser komplett neu dazugekommenen, der Obmann Otto Planer Plan. Und die personellen Kontinuitäten richten sich vor allem auf, wir sehen es hier, Adolf Irtl in führenden Positionen und auch Hans Eppinger Junior, der einerseits dann Vorstandsmitglied der Wiener Medizinischen Gesellschaft war und bei der Gesellschaft der Ärzte Verwaltungsratsmitglied war. Jetzt war es natürlich so, im Zuge der Gründung der Wiener Medizinischen Gesellschaft gab es natürlich einen gewissen Legitimationsdruck. Wieso war es dann unbedingt notwendig, die alte Gesellschaft der Ärzte aufzulösen? Diese Legitimation wurde durchgeführt in Form einer politischen Kampagne, die auch öffentlich ausgetragen wurde, weil in der Wiener Klinischen Wochenschrift entsprechende Beiträge dazu publiziert wurden. Hier möchte ich 3 Beispiele angeben. Das erste kennen Sie bereits. Dann an zweiter Stelle von Otto Planer Plan, also dem eingesetzten Obmann, der gemeint hat, jüdischer Einfluss in der Gesellschaft der Ärzte habe, Zitat, seit 1918 mehr und mehr zugenommen und es arischen Ärzten schwer gemacht, Begeisterung für die Gesellschaft der Ärzte zu entwickeln. Und als weiteres Zitat, diesmal von Eduard Bernkopf, Zitat, wenn wir Nationalsozialisten es damals vermieden hatten, zu wissenschaftlichen Sitzungen zu kommen, so kann ich Ihnen sagen, wir wussten warum und haben dies absichtlich getan. Nun gehe ich kurz auf die Verbindung der Wiener Medizinischen Gesellschaft zur Wiener Klinischen Wochenschrift ein, die überraschenderweise mehr oder weniger, es gab keine Übertragung der Herausgeberschaft von der Gesellschaft der Ärzte auf die Wiener Medizinische Gesellschaft. Die Wiener Klinische Wochenschrift wurde nicht herausgebracht von der Wiener Medizinischen Gesellschaft, sondern von der Medizinischen Fakultät Wien unter der Mitwirkung der Medizinischen Fakultäten Graz und Innsbruck. Jedoch gab es sehr starke personelle Verbindungen, beispielsweise die Herausgeberschaft, also die Chefredakteure, waren mit Erwin Riesack und Hans Eppinger Junior Vorstandsmitglieder der Wiener Medizinischen Gesellschaft und wie ich auch später noch genauer darstellen werde, waren viele der Vorstandsmitglieder führend tätig, wenn es darum ging, die Wiener Klinische Wochenschrift gemäß nationalsozialistischen Weltbildvorstellungen auszurichten. Möchte man sich mit diesem Thema beschäftigen, so muss man natürlich auf Wilfried Trummel eingehen, der als damaliger Chefredakteur der Wiener Klinischen Wochenschrift 1996 die erste kritische Behandlung dieser Thematik durchgeführt hat. Und ganz kurz ein Überblick über seine damaligen Ergebnisse. Einerseits, Zitat, insgesamt sind politisch oder ideologisch gefärbte Beiträge von einer beschränkten Gruppe notorisch bekannter Persönlichkeiten wie eben Eduard Bernkopf oder Franz Hamburger verfasst worden. Diese notorische Gruppe bekannter Persönlichkeiten kann noch, wie ich gleich ausführen werde, erweitert werden mit Erwin Riesack, Otto Planer Plan, Hans Eppinger Junior, die alle Mitglieder der Wiener Medizinischen Gesellschaft waren. Außerdem kam Wilfried Trummel zu den Schlüssen, im Verlauf des Zweiten Weltkrieges natürlich kam es mehr und mehr zur Publikation kriegsmedizinischer Artikel und die Berichte der SS-Schulungsabende waren sehr bedeutsam in der nationalsozialistischen Ausrichtung der Wiener Klinischen Wochenschrift. Zu diesen komme ich gleich, das war eine eigene Rubrik von Artikeln in der Wiener Klinischen Wochenschrift. So, nun werde ich eben auf diese Personen eingehen, die also aus der Wiener Medizinischen Gesellschaft kommend in der Wiener Klinischen Wochenschrift nationalsozialistisches Gedankengut besonders stark ausgeprägt veröffentlichen und wiedergeben. Hier möchte ich an erster Stelle Erwin Riesack nennen, kurz zum medizinischen Hintergrund. Riesack war Internist, er hatte seine Ausbildung durchlebt unter Hans Eppinger Junior an der ersten medizinischen Klinik. Ab 1940 war er außerplanmäßiger Professor an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien und hatte laut Selbstangabe inne, ich zitiere, einen Lehrauftrag für medizinische Poliklinik und medizinische Propädeutik. Wenn wir uns hier anschauen, die verschiedenen Stellungen, die er inne hat, die verschiedenen Ämter, Geschäftsführer Wiener Medizinische Gesellschaft, Chefredakteur Wiener Klinische Wochenschrift, geschäftsführender Vizepräsident der Wiener Akademie für ärztliche Fortbildung, SS-Obersturmführer, Mitglied NSD-Ärztebund. So sehen wir, Riesack war im nationalsozialistischen Staat bestens vernetzt. Er war bedeutsam für die Wiener Klinische Wochenschrift, nicht nur als Autor von entsprechenden Artikeln, sondern auch, weil er die, wie ich später noch ausführen werde, Rubrik der SS-Schulungsabende etablierte und somit der Wiener Klinischen Wochenschrift Tür und Tor für entsprechende SS-Mitglieder öffnete. Um diese ganzen Positionen innehaben zu können, musste man natürlich bestens vernetzt sein. Und einen Beleg dafür habe ich mitgebracht aus dem Jahr 1944, als Ernst Kaltenbrunner, einer der mächtigsten Persönlichkeiten im NS-Staat, Chef Sicherheitspolizei, Chef Sicherheitsdienst, Leiter Reichssicherheitshauptamt, für Erwin Riesack intervenierte. Das Ganze war eine Kampagne, orchestriert von dem Herrn Eins weiter unten, von Hugo Juri, dem Gauleiter Reichsgau Niederdonau. Es ging um die Nachbesetzung der vakanten Stelle der Leitung der zweiten medizinischen Klinik in Wien, die eben vakant war nach dem Rücktritt von Professor von Jagic. Und dieses Netzwerken von Riesack führte er nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fort, denn obwohl ihm aufgrund seiner diversen NS-Belastungen die Venia Legendi entzogen wurde, erhielt er diese 1959 wieder. Sie wurde ihm erneut verliehen, dank der Mithilfe von Karl Fellinger und Hans Hoff. Und jetzt aus Zeitgründen ganz kurz auf diese drei Personen, die eben auch in der Wiener Medizinischen Gesellschaft im Vorstand waren, in bedeutsamer Rolle waren und in der Wiener Klinischen Wochenschrift entsprechend stark beigetragen haben zur ideologischen Ausrichtung gemäß Nationalsozialismus. Wir sehen Otto Planer-Plan, den ernannten, nicht gewählten Obmann der Wiener Medizinischen Gesellschaft und als Gauamtsleiter für Volksgesundheit de facto oberster medizinischer Funktionär in Österreich. Daneben in der Mitte sehen Sie Eduard Bernkopf, Dekan der Medizinischen Fakultät, Rektor Universität Wien, frühes SA-Mitglied. Daneben Hans Eppinger Junior, der gemeinsam mit Erwin Riesack Herausgeber, Chefredakteur der Wiener Klinischen Wochenschrift war und maßgeblich beteiligt war an den Meerwassertrinkversuchen in Dachau. Als letzte Persönlichkeit, die ich jetzt hier noch besprechen möchte, Franz Hamburger, Pädiater, Vorstand der Wiener Universitätskinderklinik, Mitglied NSDAP natürlich, NS-Ärztebund, Präsident Wissenschaftlicher Senat der Akademie für ärztliche Fortbildung, Mitherausgeber Münchner Medizinische Wochenschrift. Kurz zum medizinischen Hintergrund, er war maßgeblich beteiligt an der Einführung der Pockenimpfung und auch betreffend der Tuberkuloseimpfung. Sein Wirken in der Wiener Klinischen Wochenschrift, was nationalsozialistische Durchdringung betraf, kumulierte, kann man so sagen, in einem Ehrenartikel, den er erhalten hat, anlässlich seines 70. Geburtstags, das war 1944, in dem einer seiner Schüler korrekterweise, wie ich im Folgenden anhand Zitate belegen werde, hat er geschrieben, völlig zu Recht, muss man sagen, Hamburger ist unbedingter Nationalsozialist. So werden also die Persönlichkeiten, die führend waren in der Neuausrichtung der Wiener Klinischen Wochenschrift und jetzt anhand von Beispielen die verschiedenen Kategorien, unter die man diese Artikel einteilen kann, wobei diese Kategorien mit Ausnahme der Berichte der SS-Schulungsabende gewissermaßen artifiziell sind. Das heißt, die wurden nicht extra als Rubrik geführt in der Wiener Klinischen Wochenschrift, stattdessen einfach im Zuge der Analyse ergaben sich Gemeinsamkeiten, die dann eben dazu führten, dass diese Arten von Artikeln subsumiert werden konnten unter neu geschaffenen Kategorien. Als erste möchte ich präsentieren die NS-ideologischen Leitartikel, also solche Artikel, die Medizin im nationalsozialistischen Sinne interpretiert haben. Und hier sehen wir Franz Hamburger, Festvortrag Nationalsozialismus und Medizin, in dem er schreibt, die Heilkunde war trotz der naturwissenschaftlichen Errungenschaften der letzten 150 Jahre auf einem falschen Gleise. Das heißt, aufgrund jüdischen Einflusses etc. hat sich die Medizin falsch entwickelt. Und der Nationalsozialismus ist hier das korrigierende Element. Und der Nationalsozialismus gibt vor, wie Medizin sein muss. Es ist nicht kritisiert. Nationalsozialismus als Ideologie, die immer Gültigkeit hat. Und bei Hamburger besonders herausstreichend ist seine Hitler-Verehrung, über dem er zum Beispiel sagt, er zeigt uns als Arzt von Gottes Gnaden den Weg zur Gesundheit. Und hören wir auf den Führer, reinigen wir uns von den Schlacken falsch verstandener Heilkunde. Als nächste Kategorie, also die Berichte der SS-Schulungsabende, die wirklich eine eigene Kategorie waren, abgetrennt von anderen Arten von Artikeln. Die Schulungsabende der SS, die fanden hier im Billroth-Haus statt und die Berichte davon wurden dann einige Zeit später zeitversetzt in der Wiener Klinischen Wochenschrift veröffentlicht. Die Autoren waren allesamt SS-Mitglieder verschiedenster Ränge. Hier habe ich Ihnen mitgebracht einen Artikel von Franz Katz, das war ein Chirurg, der geschrieben hat, beispielsweise das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses sei vorbildlich. Das war also jenes Gesetz, auf dessen Grundlage die Sterilisation von Hunderttausenden durchgeführt wurde. Weiters lehnt er jede Art von Ärzten mit Zitat jüdischer Seele ab. Hier reproduziert er typisch jüdische Stereotype, die damals gängig waren, und bemerkenswerterweise erweitert diese noch um neue und selbstgeschaffene weitere Arten von Ärzten mit jüdischer Seele, also neue Stereotype werden hier von ihm eingeführt. Dann als nächste Kategorie, also jegliche Art von Artikeln mit kriegsmedizinischem Fokus, die natürlich mit Verlauf des Zweiten Weltkrieges in Anzahl zunehmend waren. Hier war im Vergleich gerade zu den gerade beschriebenen SS-Schulungsabenden relativ wenig NS-Ideologie auszumachen. Stattdessen war der Fokus mehr gelegt auf praktischen Themen, beispielsweise Versorgung, Schussverletzungen, Wundheilungen, Infektionen etc. Als Beispiel habe ich hier folgenden Artikel über die Therapie des Gasbrandes, bei dem bemerkenswert ist, dass die rein medizinische Aufarbeitung dieses Themas stattgefunden hat anhand von ausschließlich Patienten aus der Abteilung des Feldlazaretts Leibstandarte SS Adolf Hitler. Und als letzte Kategorie, die ich Ihnen heute vorstellen darf, waren also all jene Artikel, die sich besonders stark fokussiert haben mit der Besprechung, mit der Darstellung, mit dem Loben des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Dies wurde durchgeführt, man konnte sich aussuchen, welche Fachrichtung man haben wollte. Man hat in jeder Fachrichtung entsprechende Artikel dazu gefunden. Hier haben wir beispielsweise aus der Orthopädie, wo geschrieben wurde, Zitat, durch diese Heilungen könnte man der Orthopädie vorwerfen, dass sie die Krüppel heiratsfähig mache und dadurch die Leiden verewige. Gleiches hat man gefunden beispielsweise in der Psychiatrie, wo es dann hieß, dass eben jenes Gesetz, Zitat, bedeutet einen überaus wichtigen Schritt zur Sicherung einer gesunden und starken Entwicklung des deutschen Volkes. Und als letztes Zitat hier aus der Pädiatrie, heute sind demgegenüber überall Bestrebungen am Werke, die bezwecken, selbst unterentwickelte, schwächliche Säuglinge nicht nur am Leben zu erhalten, sondern zu gesunden. Nun zur Conclusio. Es konnte ausgemacht dargestellt werden, dass eine Abgrenzung der Wiener medizinischen Gesellschaft von der vermeintlich jüdisch beeinflussten Gesellschaft der Ärzte und Wiener Klinischen Wochenschrift durchgeführt wurde. Das wurde eben öffentlich anhand von Artikeln in der Wiener Klinischen Wochenschrift getan. Die ideologische Ausrichtung, Neuausrichtung der Wiener Klinischen Wochenschrift gemäß NS-Inhalten fand besonders, aber nicht nur, durch die entsprechenden NS-Unterstützer statt, die führend in der Wiener Medizinischen Gesellschaft waren, namentlich auch vorhin kurz vorgestellt, Erwin Riesack, Hans Eppinger Junior, Otto Planer Plan und auch Franz Hamburger. Erwin Riesack hierbei als einer der zentralen Organisatoren, der durch seine diversen Verbindungen bis hinauf eben, wie wir gehört haben, zu Ernst Kaltenbrunner, hier Tür und Tor geöffnet haben, unter anderem für SS-Mitglieder, die also hier auftreten und publizieren konnten. Und mit Dauer des Zweiten Weltkrieges kam es zu einer Abnahme von entsprechenden Artikeln mit NS-Belastungen, auch aufgrund von grundsätzlicher Ressourcenknappheit, zugunsten eines Fokuses mehr auf Themen der Kriegsmedizin. Und lassen Sie mich bitte dieses Referat enden mit jenen Worten, mit denen auch die Wiener Klinische Wochenschrift 1944 geendet hat. Und zwar, im Zuge der durch den totalen Krieg bedingten Konzentrationsmaßnahmen auf dem Gebiet der Presse stellt die Wiener Klinische Wochenschrift mit diesem Heft das Erscheinen für die Dauer des Krieges ein. Es werden dabei weitere Kräfte für die Wehrmacht und für die Rüstung frei. Letzte Ausgabe, die erschienen ist, 22. September 1944. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, und ich glaube, jetzt können wir zu den Fragen und zur Diskussion kommen.
Ja, darum, ich bin der Verfasser dieses Editorials 1996, und das war ja der Beginn sozusagen der Aufarbeitung in Wien. Und damals waren ja keineswegs alle von der Fakultät dafür. Das muss man ja auch ganz deutlich sagen. Aber ich wollte noch einmal zurückkommen auf die Wiener Klinische Wochenschrift. Ich meine, die hat natürlich reflektiert als Gesamtes die Nazio-Ideologie. Und ich möchte nur drei Punkte herausgreifen, das, was Sie gemacht haben. Diese teilweise Artikel von einem wahnwitzigen Inhalt über die Nazi-Ideologie und auch die politischen, auch Ostländer und so, die niederen, die lebensunwerten Menschen etc. Und, aber was Sie nicht betont haben vielleicht, ist zum Beispiel, dass einer der ganz wesentlichen Autoren auch Herr Birkmeier war. Ja? Und der Herr Birkmeier hat ja später den Judenfreund gespielt und war ja im Postkriegs-Wien eine ganz wesentliche Persönlichkeit. Sie müssen nur einmal einen seiner Artikel gelesen haben. Also diese Kontinuität ist schon sehr traurig und sehr durchgängig. Ja? Natürlich Hamburger und Reisack, aber auch die Familie Eugen Roller hat ja auch ganz groteske Artikel in dieser. Aber der zweite Punkt ist natürlich der, dass, was habe ich mir da aufgeschrieben? Ja, dass die Medizin ja insgesamt, das Humanismusbild ist ja grotesk, wenn man das mit den Nazis in Zuwege gebracht, aber für die war ein Patient ja ganz wie andere, der musste ja in den Volkskörper integriert werden und zum Volkskörper was beitragen. Das heißt, das betrifft ja nicht nur die Kriegsmedizin oder Traumatologie, sondern betrifft ja auch chronische Krankheiten. Die wollten keine chronischen Krankheiten mehr behandeln. Einer, der hat Endstage COPD hat oder Herzversagen, warum soll man den behandeln? Der belastet ja nur das Budget der Gesellschaft, der kann ja nicht integriert werden. Das heißt, es ist ein gesamt anderes Bild der Medizin gegenüber dem, was wir haben. Und der dritte Punkt, den ich doch schon erwähnen möchte, ist ja, dass ja moderne, auch internationale medizinische Wissenschaft ja als jüdische Wissenschaft verstanden worden ist. Der Hitler und Konsorten haben ja die Homöopathie ganz gern gehabt und die Qualität der medizinischen Forschung ist ja dramatisch gesunken, ja, die Internationalität und auch wenn Sie die Qualität der Arbeiten in der Wiener Klinischen Wochenschrift dann teilweise ansehen, so ist die ziemlich dürftig. Das heißt, insgesamt natürlich eine grauenhafte Entwicklung dieser Zeitschrift.
Es ist ganz
leider cool, hat sie sich nicht lange nicht erholt oder überhaupt nicht mehr.
Es ist ganz Zufall, dass der Obmann dann der Wiener Medizinischen Gesellschaft, dass er davor, danach und währenddessen medizinisch nicht aufgefallen durch irgendeine entsprechende Forschungstätigkeit, der kam aus dem Nichts und ging ins Nichts. Und das einzige, ich weiß nicht, Eigenschaft war die Loyalität gegenüber dem NS-Staat.
Herr Professor Leo Dolter.
Weil Sie mehrfach das Gesetz zur Vermeidung erbkranken Nachwuchses erwähnt haben, aber fokussiert haben auf die Sterilisatio, die zum Teil auch Bestrahlung der Eierstöcke war, das war eine Castratio. Aber der viel größere Punkt war ja der Schwangerschaftsabbruch in diesem Kontext bis zur Lebensfähigkeit der Kinder. Und es waren ganz wenige Leute in Wien, der Professor Tschech hat im Rahmen der Ausstellung im Museum dieses Skript veröffentlicht, wo angeführt wurde, das haben nur, glaube ich, 15 Leute ungefähr, waren berechtigt zur Vollziehung des Gesetzes zur Vermeidung erbkranken Krankheiten. Das waren aber Strahlentherapeuten, die bestrahlt haben, mit Röntgen bestrahlen und mit Kobalt bestrahlt haben damals und natürlich eine Vielzahl von Gynäkologen, die sich das sehr berühmt gemacht haben.
Danke. Die Frau Professor Rieder bringt aus dem Internet jetzt eine Frage.
Ja, also wir haben eine Frage im Chat an Sie, Herr Wolf. Und zwar ist die Frage, Nikolaus Jagic hat erst 1946 durch den Herrn Professor Fellinger einen Nachfolger gefunden. Wie ist die Karriere von Jagic zwischen 1944 und 1946 einzuordnen? Ist er von der Leitung der zweiten medizinischen Universitätsklinik zurückgetreten oder nicht?
Meines Wissensstandes nach ist er zurückgetreten und eben die Stelle wurde vakant bzw. sollte vakant werden. Und Risak, es gab mehr oder weniger überraschenderweise ziemlich massiven Widerstand gegen Risak und zwar aus der Partei selber. Beispielsweise Hans Eppinger Junior, der ja eigentlich sein Mentor gewesen ist, hat sich dann mit anderen Professoren der Universität Wien gegen Risak gestellt. Also die Professoren gewissermaßen auf der einen Seite und dann Risak mit seinen Verbindungen zu den NS-Größen auf der anderen Seite war quasi damals die Tagesordnung.
Ja, danke.
Gibt es noch Fragen? Ich möchte nur sagen zur Homöopathie, dass wir durchaus noch in Kursen von Ärztekammern gegeben und glaube ich auch an Fachhochschulen, obwohl wir alle wissen, dass die Homöopathie wirklich für einen Hugo ist. Also ist ein guter Gelderwerb, aber sonst gar nichts. Aber es würde mich freuen, wenn das allmählich in Vergessenheit gerät, wenn man so das Geld für Medizin verwenden und nicht für irgendwelchen komischen Dingen.